Professor Detlef Rost ist Psychologe an der Universität Marburg und Autor des Buches Intelligenz, Fakten und Mythen. Und jetzt, wo die Wiener Wissenschaftler zu dem Ergebnis gekommen sind, Mozart hören macht nicht klüger, also der Mozart-Effekt ist widerlegt, da ist die Frage natürlich, überrascht Sie das?
Nein, das war schon lange bekannt. Das macht auch wenig Sinn. Also dass die ursprüngliche Untersuchung, die Rauscher und Mitarbeiter, die das einmal entdeckt zu haben, angelegt hatten, die war so etwas von methodisch schwach, die hätte ein Diplomant bei uns in unserem Fachbereich nicht als Diplomarbeit durchbekommen.
Wieso hat sich dieser Mythos denn so hartnäckig und so lange gehalten?
Ja, da müssen wir die Leute fragen. Die Leute lesen nie die Originalarbeiten. Und die kolportieren das, das wird dann aus, einer schreibt vom anderen ab. Und das war ja so, dass in den USA, ich glaube es war Tennessee oder so, in einem Bundesstaat hat der damalige Gouverneur allen Schwangeren so eine CD in die Hand gedrückt, die sollten sich schon in der Schwangerschaft beschallen lassen. Das haben sie, weiß ich, nach ein paar Jahren eingestellt. Es gibt mehrere solche Flöpschen in der Intelligenzforschung. Wenn irgendjemand ein Heilsversprechen macht, alle Leute werden klug, das wollen natürlich alle und dann fällt sofort die Kritik ab und alle finden das toll.
Wie waren denn so ein paar Versuche aufgebaut? Also können Sie mal sagen, an welchen Versuchsaufbau da getestet wurde?
Ja, normalerweise ist das so gemacht, da wird eine Studentengruppe hört Mozart und die andere Studentengruppe hört nichts und dann macht man einen Intelligenztest und dann meinen die festgestellt zu haben, dass in einer bestimmten Subfacette der Intelligenz, insbesondere im räumlichen Denken, die Studenten, die Mozart gehört haben, bessere Leistungen erbringen. Nun ist das erstens, wenn überhaupt, ein sehr kurzfristiger Effekt, aber zweitens, es fehlt eine ganz wichtige Kontrollgruppe. Das kann überhaupt nichts mit Mozart zu tun haben, sondern das kann einfach sein, dass man durch die Musik ein bisschen allgemein aktiviert wird. Das würde dann auch funktionieren bei Popmusik und das funktioniert genauso. Und das funktioniert auch, wenn Sie ein Buch lesen oder wenn Sie sich bewegen und so. Das ist einfach nur eine allgemeine Aktivierung. Das hat also sonst weiter mit Intelligenzsteigerung gar nichts zu tun.
Gibt es denn noch weitere Mythen aus dem Bereich der Intelligenzsteigerung?
Ah ja, jede Menge. Also in den Ferien, da geistert immer so etwas herum, Ferien würden dumm machen. Da gibt es einen Kollegen, der dann behauptet und steht dann immer in den Sommerferien in den Zeitungen, die Leute würden 20 IQ-Punkte dümmer durch die 6 Wochen Ferien. Auch das ist dummes Zeug. Wissen Sie, wenn das überhaupt einen Effekt hat, dass man 6 Wochen nicht zur Schule geht, dann ist der Effekt vielleicht bei einem IQ-Punkt. Das heißt, es ist überhaupt nicht merkbar. Und ich habe den Kollegen dann mal angerufen und habe gefragt, wieso er diese Idee hat. Und dann sagt er, ja, wir wissen von Untersuchungen, wenn Leute depriviert sind, dass dann die Intelligenz, der Intelligenzquotient sinkt. Nun, depriviert heißt, dass man in einem Zimmer sitzt, hat keinerlei Reize, da hängen keine Bilder, das ist ein ganz kahles Zimmer, man hört keine Geräusche und da halten sich 6 Wochen auf. Wissen Sie, das ist ja nicht das, was man in den Ferien hat. In den Ferien fahren Sie nach Italien, da sehen Sie fremde Speisekarten, da gehen Sie vielleicht ins Museum, da gucken Sie die Schaufenster an, das heißt, Sie haben jede Menge intellektuelle Anregungen auch. Und deswegen ist das auch so ein dummes, ein Windei. Es gibt andere Windeier von demselben Kollegen, der behauptet, auch Kaugummi-Kauen würde schlauer machen. Durch Kaugummi-Kauen könnte man ein Drittel der Schulzeit einsparen, durch die Aktivierung. Wir haben das gerade untersucht hier bei uns und haben auch gerade herausgefunden, da ist nichts dran.
Schlagworte wie Gehirndoping sind ja in letzter Zeit viel diskutiert. Gibt es denn Möglichkeiten, seine Intelligenz zu steigern, wenn nicht mit Kaugummi kauen, aber dann vielleicht mit anderen Dingen?
Also wie das jetzt mit bestimmten Medikamenten ist, das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Das muss noch genauer geklärt werden. Aber das Gehirnjogging, da gibt es jetzt auch neuere Studien zu, aus Großbritannien, auch aus Deutschland. Also Dr. Kawashimas Gehirnjogging von Nintendo oder was da alles angeboten wird oder Sudoku. Wissen Sie, was Sie da lernen? Da lernen Sie besser, wenn Sie viel Sudoku spielen, dann lernen Sie Sudoku spielen. Aber was Sie nicht lernen, ist, die Rechenleistung auf andere Sachen zu übertragen. Mit diesen ganzen Gehirnjogging-Spielen und was so an Büchern und Materialien angeboten wird, ist es in aller Regel so, dass Sie ausschließlich das trainieren, was Sie trainieren. Und dass dieser erforderliche Transfer auf den Alltag, dass der überbleibt. Das also, wenn Sie am Computer Konzentrationsspiele machen, dann heißt das noch lange nicht, dass Sie sich dann beim Autofahren besser konzentrieren können.
Wovon hängt es denn nun ab? Wie kann man Intelligenz beeinflussen? Kann man sie beeinflussen oder ist es einfach ein Gegeben?
Also beides stimmt. Intelligenz ist zu einem nennenswerten Teil gegeben, das heißt die Unterschiedlichkeit zwischen Menschen in der Intelligenz ist etwa zu 50-80% je nach gesellschaftlichem Umfeld genetisch bedingt. Das heißt aber auch, dass noch hinreichend, sagen wir mal 40-30% für Einflüsse aus der Umwelt offen bleiben. Und die beste Intelligenzförderung, die es gibt, das ist die Schule. Jeder Schulmonat bringt ungefähr einen Zuwachs, der einem halben IQ-Punkt entspricht. Das heißt, ein Schuljahr bringt ungefähr einem Zuwachs, der 5 IQ-Punkte entspricht. Das liegt daran, dass Sie in der Schule 5 Tage in der Woche ständig in unterschiedlichen Inhalten Ihre intellektuelle Leistungsfähigkeit beweisen müssen, mit unterschiedlichen Trainern, die unterschiedlichen Lehrer. Und das ist das Einzige, was nachhaltigen Erfolg hat. Also alle kurzfristigen systematischen Trainingsprogramme bringen nichts. Wenn sie was bringen, verschwindet der Erfolg innerhalb kurzer Zeit wieder.
Sie haben gerade dieses System mit den IQ-Punkten schon erwähnt. Das ist das, was im Alltag und den Laien sicher auch am bekanntesten ist, um Intelligenz zu erfassen, der IQ, der Intelligenzquotient. Aber reicht der denn aus, um zu benennen, wie klug jemand wirklich ist?
Der Intelligenzquotient ist ja die Zusammenfassung einer Vielfalt kognitiver Leistungen, also intellektuelles Problemlösen, also Probleme zu lösen, die für einen neu sind, diese schnell und effektiv zu lösen und gegebenenfalls auch diese Transferprozesse zu machen, das heißt zu übertragen auf Alltagssituationen, zu erkennen, wann kann ich das, was ich gelernt habe, in anderen Situationen anwenden und wann nicht. Und das ist der sogenannte IQ. Also die Intelligenztests, die haben ja eine mittlerweile über 100-jährige Tradition. Das sind die besten Instrumente, die besten Tests, die die Psychologie je entwickelt hat. Mhm. Und sie sagen sehr viel vorher, nicht nur Schulerfolg, Studienerfolg, Berufserfolg, sondern auch Lebenszufriedenheit korreliert sogar positiv mit der Gesundheit im Alter.
Nun hört man immer wieder auch die schöne Formulierung multiple Intelligenz. Was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, am besten gar nichts. Das ist auch wie so ein Winterei. Das ist etwas, was von dem amerikanischen Psychologen Gardner in die Welt gesetzt worden sind. Und das sind ja keine empirischen Studien. Der Mann hat sich am Schreibtisch hingesetzt und hat sich die Biografien von großen Leuten durchgeguckt und hat also verschiedene andere Sachen sich durchgeguckt und hat dann ein Buch geschrieben, einen Besinnungsaufsatz gewissermaßen. Also das ist ja nicht empirisch belegt, was da drin steht. Da gibt es auch keine Instrumente, keine vernünftigen Instrumente, um das diagnostisch zu messen, zu erfassen. Und viele dieser Sachen sind da die angeblichen Instrumente zur Erfassung von multiplen Intelligenzen, beispielsweise so sprachliche Intelligenz oder esoterische Intelligenz oder biologische Intelligenz oder sonst irgendetwas. Das sind solche Fragen drin, liest du gern in deiner Freizeit? Und wenn sie dann ja sagen, dann heißt es, der hat verbale Intelligenz. Das ist nichts anderes als Interesse und Selbstkonzept.
Ein anderer Ansatz ist oder eine Vermutung ist, dass wir, also die Gesellschaft an sich, alle Menschen im Großen und Ganzen in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer klüger geworden sind. Ist das denn richtig?
Das stimmt, ja. Das ist der sogenannte Flynn-Effekt. Herr Flynn, das ist ein Australier, der hat Ende der 70er Jahre eine große Übersicht gemacht über die verschiedenen Länder und nach dem ist es benannt worden. In der Tat ist es so, dass von Generation zu Generation wir etwas klüger werden. Jedes Jahr bringt ungefähr einen halben IQ-Punkt oder ein Viertel IQ-Punkt, je nach Größe und je nach unterschiedlicher Intelligenzfacette. Und das ist auch belegt über viele, viele Jahre. Im Augenblick weiß man nicht, ob das noch weitergeht oder ob das zum Stillstand kommt. Auch in den Entwicklungsländern ist das belegt. Und wenn Sie jetzt fragen, woran liegt das? Da gibt es also eine Menge Hypothesen. Eines ist mit Sicherheit die gute, bessere Ernährung. Heutzutage mehr Vitamine, mehr Eiweiß, bessere eiweißhaltige Ernährung. Das andere ist die verbesserte Beschulung. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass die Schule ja ein breit angelegtes Intelligenzförderungsprogramm ist. Heutzutage wird in der Schule mehr auf Denken und weniger auf Auswendiglernen Wert gelegt. Dann gibt es noch so etwas wie allgemeine Umweltanregungen. Und dann gibt es noch die Hypothese, dass es mit der genetischen Durchmischung zu tun hat. Das heißt, heutzutage holt sich vielleicht eine Frau einen Mann aus Frankreich. Oder ein Mann holt sich eine Frau aus den Philippinen oder sonst etwas. Und diese genetische Durchmischung tut der intellektuellen Leistungsfähigkeit auch gut. Und vermutlich sind alle diese verschiedenen Aspekte gemeinsam beteiligt.
Wird es dann immer so weitergehen? Ist dann nach oben offen? Werden wir immer schlauer?
Glaube ich nicht. Das ist wie beim Hochsprung auch. Sie können durch Training, können Sie Ihre Leistung im Hochsprung verbessern, aber irgendwann gibt es mal eine Grenze und dann ist Feierabend. Und das wird wahrscheinlich mit der intellektuellen Leistungsfähigkeit auch so sein.
Was sagen Sie denn zu diesem Vorwurf, dass man durch Internetnutzung dümmer wird?
Also das kann man so nicht sagen. Das hängt davon aus, was man im Internet sich anguckt und wie lange man da sich rumsurft. Wenn Sie natürlich also stundenlang sich Deutschland sucht den Superstar übers Internet reinziehen oder irgend so etwas, dann hat es natürlich keine positiven Auswirkungen. Es kommt immer auf die Menge drauf an und auf den Inhalt, genauso wie im Fernsehen. Man kann nicht sagen, prinzipiell macht Fernsehen dumm, sondern wenn Sie sich da verblöden lassen und schauen sich nur blöde Sendungen an, dann macht es dumm. Wenn Sie aber, sagen wir mal, lebendige Diskussionen sich angucken, politische Sendungen, vielleicht mit Ihrem Partner oder mit der Frau oder mit Ihrem Freund darüber sprechen oder so etwas, dann trainiert das natürlich auch Ihre intellektuelle Leistungsfähigkeit.
Lassen Sie uns nochmal auf den Ausgang des Gesprächs zurückkommen. Dieser Mozart-Effekt, der war ja auch immer im Grunde eine große Beruhigung für werdende Mütter, junge Eltern, die so ein bisschen sich Sorgen gemacht haben, was kann ich denn jetzt unkompliziert machen, um die Entwicklung meines Kindes zu fördern. Dann tut man eben den Kopfhörer mit der kleinen Nachtmusik auf den Babybauch, beschallt das Kind damit. Das ist ja nun erwiesenermaßen Unfug. Was kann man denn tatsächlich tun als junge Eltern, um seinem Kind was Gutes mit auf den Weg zu geben?
Also erstmal gelassen sein. Nicht in eine Förderhysterie verfallen. Wisst ihr, zur Entwicklung eines Kindes gehört sehr viel mehr als die intellektuelle Entwicklung. Das Kind muss emotional stabil werden, es muss soziale Kompetenzen aufbauen. Und wenn ich jetzt meine Konzentration nur auf intellektuelle Leistungsfähigkeit setze, dann wird das manchmal vergessen. Das Beste, was man den Eltern sagen kann, die beste nachhaltige Intelligenzförderung ist, möglichst viel mit dem Kind sprechen und möglichst viele Sprechanlässe schaffen, dass das Kind auch selbst möglichst viel redet. Das ist das Beste, was man ihnen sagen kann. Das Zweite ist die natürliche Neugier des Kindes, die muss unterstützt werden. Die muss man verstärken. Und man muss natürlich auch eine anregungsreiche Umwelt bereitstellen und dem Kind Freiraum geben, die Umwelt zu erkunden. Und wenn man das macht, dann macht man alles richtig und dann braucht man kein Englisch für Babys oder das dumme Zeug, was da so angeboten wird.
Dann haben wir heute gelernt, dass Mozart nicht klüger macht, dass man aber mit seinem Kind sprechen soll und seine Neugier ermutigen.
So ist das.
Über Fakten und Mythen der Intelligenzforschung haben wir gesprochen mit Professor Detlef Rost, Psychologe an der Universität Marburg. Herr Rost, vielen herzlichen Dank für diese Informationen und das Gespräch.